E-Kerne Cast. Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom E-Kerne Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Holger und ich spreche hier seit über 4 Jahren über Menschen und Ereignisse, die Eckernförde in irgendeiner Art und Weise bewegen. Und dafür habe ich mir meistens einen Gast eingeladen, so auch heute. Und damit die heutige Gästin hier ist, spoilere ich schon mal, da brauchten wir einen ziemlich langen Anlauf, dass das endlich geklappt hat. Schon zu Beginn dieses Jahres hatten wir eigentlich vor, uns mal zusammenzusetzen und ein bisschen zu plaudern. Doch wie es eben so ist, manchmal kommt das Leben dazwischen, mal bei meiner Gästin und mal bei mir. Wir haben uns aber nie aus den Augen verloren und daher freue ich mich heute umso mehr, dass es endlich geklappt hat. Denn meine heutige Gästin kann über ein Thema erzählen, was uns alle betrifft. Und um genau zu sein, etwas, was für uns überlebenswichtig ist und was wir täglich tun müssen. Es geht ums Essen. Genauer gesagt geht es um Nahrungsmittel und die Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen. Noch genauer geht es darum, woher kommen eigentlich diese Nahrungsmittel. Und spätestens seit den sogenannten, ich nenne sie mal Bauernprotesten zu Beginn dieses Jahres, ist uns vor Augen geführt worden, dass im System der Nahrungsmittelproduktion eine, ich will es mal vorsichtig formulieren, ziemlich heterogene Meinungsvielfalt herrscht. Wie wollen wir zukünftig Lebensmittel produzieren? Welche Lebensmittel sind besonders wichtig? Welche Auswirkungen hat die Lebensmittelproduktion auf die Umwelt? Was dürfen bzw. sollen Lebensmittel kosten? Und wer soll diese Kosten in welchem Umfang wie bezahlen? Und das sind nur einige Fragen, die sich stellen, wenn wir uns über die Versorgung mit Lebensmitteln Gedanken machen. Mögliche Antworten und vielleicht weitere Denkanstöße kann dazu mein heutiger Gast geben. Sie beschreitet nämlich einen ganz eigenen Weg bei der Produktion von Lebensmitteln. Und wie sie dazu gekommen ist, welche Hindernisse sich ihr in den Weg gestellt haben und welche Schlüsse sie daraus gezogen hat, darüber spreche ich heute mit Nina Ebel vom Biolandhof Großholz. Hallo Nina, schön, dass du da bist.
Hallo Holger.
Ja, es war ja tatsächlich so ein bisschen wie bei Königskindern, ne? Wir konnten uns nicht treffen. Ich weiß nicht, wie oft wir hin und her geschrieben haben und dann irgendwie versucht haben, es hinzukriegen, aber ja. Schnee von gestern, jetzt hat's endlich geklappt. Vielleicht für alle, die dich noch nicht so gut kennen, magst du dich einfach mal kurz vorstellen.
Ja.
Ja.
Genau. ich komme von Hof Großholz, der liegt in Mittelschwansen. Mhm. Und ich bin auf dem Hof aufgewachsen. Und meine Eltern haben den Hof vor 25 Jahren auf biologische Landwirtschaft umgestellt, genauer gesagt auf Gemüsebau. Und deswegen ist der Hof hier in der Region eigentlich auch relativ bekannt.
Das stimmt, ja.
Weil wir auf 5, 6 Wochenmärkten hier in der Gegend unser Gemüse verkaufen, auch in Eckernförde natürlich, ja. 2-mal die Woche. Und und ich bin da groß geworden und meine Eltern sind so Bioland-Pioniere eigentlich gewesen. Mhm. Die haben in den 80ern schon angefangen, Biogemüse anzubauen. Und von dem Hof, von dem ich komme, das war früher ein konventioneller Milchviehbetrieb.
Okay.
Und mein Vater ist da aufgewachsen, also ich bin die 7. Generation auf dem Hof und genau, mein Vater hat halt in seinen Kinderjahren konventionelle Milchviehhaltung kennengelernt mit der ganzen Chemie und Kunstdünger und so und hatte schon einfach so den inneren Impuls, irgendwie das stimmt was hier nicht. Also das ist überhaupt nicht seins und ist erstmal geflüchtet, hat sich dann aber nach vielen, vielen Jahren auch mit seinem Vater wieder verstanden und dann sind wir auf den Hof zurückgekommen und haben den umgestellt auf Biogemüseanbau. Genau. Und da.
Hast du denn noch die Zeit des konventionellen Hof Großholzes irgendwie, erinnerst du dich noch daran?
Ja, genau. Also die haben sich ja erstmal ein paar Jahre nicht verstanden, wo eigentlich die Hofübergabe hätte stattfinden müssen.
Ja.
Und aus der Not heraus hat dann mein Opa einen, irgendeinen Bauern aus der Umgebung verpachtet. Mhm. Meine Eltern hatten in der Zwischenzeit bei Freunden Unterschlupf gefunden und haben da schon mal ein bisschen Gemüseanbau gemacht, in Holzbunge genauer gesagt.
Ja.
Haben hier auch schon Eckernförde den Wochenmarkt etabliert und waren hier eigentlich in der Region ganz gut auch vertreten. Naja, bei den Freunden wurde es dann irgendwann zu eng und die wollten dann schon auch ganz gerne auf den elterlichen Betrieb, der einfach mehr Möglichkeiten und mehr Platz hatte. Genau, und dann war es auch ein Vorteil, dass ein Enkelkind da war, ja. Und die Großeltern wollten natürlich schon auch wissen, ne, mit dem Enkelchen immer spielen und so, und dann haben die sich ein bisschen wieder angenähert und so, und meine Eltern waren vielleicht auch nicht mehr ganz so hippiemäßig unterwegs und so nur so gegen an, sondern genau, irgendwie haben sich alle Parteien dann auch zurechtfinden können und eine Hofübergabe konnte stattfinden. Genau, und so sind wir da seit 2000 auf dem Hof.
Mhm. Wie alt warst du denn, als du zurückgekommen bist?
10.
So 10 warst du.
Genau, ja.
Und war es da immer schon auch dein Wunsch irgendwie, das möchte ich auch mal irgendwie machen?
Nee,
oder?
Gar nicht, nee. Also ich habe auch als Kind hin und wieder mitgeholfen, aber überhaupt nicht so fokussiert, wie das so andere Bauernkinder, sage ich mal, machen, die immer mitwursteln und alles kennen. Gar nicht. Ich wurde auch gar nicht da so zu angehalten irgendwie. Also ich habe mich mit dem Hof aber schon sehr verbunden gefühlt. Das war irgendwie schon so meine Heimat sehr. Und dann war ich mit der Schule fertig, bin erstmal auf Reisen gegangen, um mich ein bisschen zu orientieren. Und dann merke ich schon, so Landwirtschaft habe ich schon so Lust, irgendwie Gemüsebau. Und ich wollte das gerne was mit pädagogischer Arbeit verbinden.
Ja.
Habe dann gedacht, ach, ich mache aber erstmal die Gemüsegärtnerausbildung und dann wollte ich was Pädagogisches machen. Und dann habe ich während der Ausbildung, bei Hamburg habe ich die gemacht, entdeckt, wie viel Spaß mir das macht. Okay. Und dann merkte ich, was für ein Riesenfeld. Das ist ja Wahnsinn, was man alles lernen kann. Pädagogische lasse ich erstmal. Ich vertiefe das. Genau. Und dann habe ich nach der Ausbildung auch entschlossen, zu meinen Eltern zu gehen und war da 2 Saisons und habe da mitgeholfen, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln und so. Genau, merkte dann aber schnell, dass ich noch mehr lernen möchte. Bin dann auf so eine Schule gegangen für biologisch-dynamischen Landbau und hab da ja so ein Studienjahr gemacht. Und habe quasi die Demeter-Landwirtschaft auch kennengelernt, die mich sehr interessiert hat, wo ich mich sehr mit verbunden gefühlt habe. Genau, und dann wollte ich gerne erstmal mit Milchkühen arbeiten. Genau, ich wollte so ein bisschen, ja, ich habe halt gemerkt, auch der elterliche Betrieb ist nicht nur ein Gemüsebaubetrieb, sondern wir haben ja auch Pferde, die auf den Feldern arbeiten. Und ja, wir haben auch Getreide anbauen. Das ist jetzt nicht so ein kleiner Gärtnerbetrieb, sondern schon ein bisschen landwirtschaftlich auch. Und irgendwie war für mich klar, zur Landwirtschaft gehören auch immer Tiere dazu, weil das ja ein Kreislaufsystem ist. Genau, wollte gerne mit Milchkühen arbeiten, habe dann auf dem Milchviehbetrieb gearbeitet bei Bremen und war auf der Milchviehalb und so weiter. Und dann bin ich erstmal zu meinem Freund gezogen nach Bremen damals dann. Genau, aber dann wurde mein Vater irgendwann sehr, sehr krank. Und ich hatte das eigentlich jetzt überhaupt nicht im Fokus, diesen Hof zu übernehmen, weil das auch ein ziemlich großer Hof ist.
Ja.
Wir haben damals auch schon ungefähr so 50 Angestellte gehabt, nicht alle Vollzeit natürlich, aber 50 Seelen, um die man sich sorgen muss.
Natürlich,
ne?
Klar.
Und dann sind das 35 Hektar Betriebsfläche und das ist schon ein ordentliches Ding. Und ich habe auch gesehen, wie meine Eltern am Rotieren sind die ganze Zeit. Ne? Genau, da hatte ich jetzt nicht so den Fokus drauf und war auch so Ende 20, fühlte mich noch recht jung.
Ja.
Naja, und dann ist mein Vater aber erkrankt. Hab dann in dem Jahr, wo er krank war, auch ausgeholfen immer mal, war da 4 Tage die Woche da und so und hab aber dieser Betriebsnachfolge, also hab das überhaupt nicht fokussiert, mit meinem Vater auch kaum besprochen, weil ich irgendwie, hab da irgendwie so echt Widerspenste gehabt und mein Vater war auch gar nicht mit der Einstellung da, dass er jetzt sterben würde, sondern dachte, ich bin jetzt hier krank, hab Krebs und das wird schon geheilt und dann geht's weiter so und dann irgendwann ganz in Ruhe mal besprechen wir das mal und arbeiten Nina dann so ganz gründlich ein und so war die Idee. Naja, aber dann ist er dann in dem Winter dann doch gestorben. Eigentlich gar nicht plötzlich, das war abzusehen. Die Ärzte haben das auch immer gewusst und gesagt. Ja, genau. Und dann stand ich da und da war irgendwie total klar, das Ganze hängt von mir ab. Also meine Mutter war schon einfach auch die Jahre schon vorher ziemlich so kräftemäßig am Ende.
Am Ende, ja.
Genau, die hätte das auf keinen Fall weitergemacht und hat es auch nur für mich weitergemacht, jetzt noch ein paar Jahre, um diese Einarbeitung von mir und die Übergabe zu begleiten. Und jetzt tritt sie also ganz aktiv kürzer, jetzt ist sie auch nicht mehr Geschäftsführerin, sondern ich seit einem Dreivierteljahr. Genau, und dann hing das auch mit an meinem Partner. Genau, habe ich auch gesagt, du Simon, wenn ich da als Großholz weitermache, dann mache ich das nur mit dir zusammen. Alleine packe ich das nicht. Da braucht man jemand Zweites
klar,
dabei.
Klar.
Ja, mein Partner ist irgendwie Pädagoge und gar kein Landwirt. Aber sehr kräftiger Mann irgendwie, der Durchhaltevermögen hat und irgendwie was wuppen kann. So, ne? So ein Typ muss man irgendwie sein. Genau, und hat er gesagt, ja, ich bin dabei. Und dann ist er auch ein Jahr später dann gekommen. Das erste Jahr mit meiner Mutter alleine da gemacht.
Okay.
Und das war auch irgendwie krass, hat aber gut geklappt. wir waren alle irgendwie mit so einem Schock auch versehen das erste Jahr und haben einfach nur roter Faden und irgendwie abgearbeitet und so. Und ich hatte mich mit meinem Vater vor seinem Tod kurz noch getroffen. Da sagte meine Mutter, Nina, du musst mal schnell kommen, der liegt jetzt eigentlich hier im Sterben. Frag noch mal ein paar Sachen ab. Dann kam ich zu meinem Vater und er sagte, was willst du denn hier? Ich bin doch bald wieder gesund.
Ja.
Und ich so, naja, ich müsste jetzt schon ein paar Sachen wissen, falls du doch stirbst. So. Und dann haben wir 2-3 Stunden gesprochen. Ich habe mir viel aufgeschrieben und das war die Übergabe. Das war irgendwie krass. Genau.
Ja, also ich kannte dein Vater ja auch noch so mittelgut so, wenn wir uns gesehen haben, haben wir schon miteinander gequatscht und er war ja schon absolut beeindruckender Mensch, so beeindruckende Persönlichkeit, die auch irgendwie also das gewisse Etwas irgendwie ausstrahlte, so ich kann das gar nicht so in Worte fassen. Was ich sagen will ist, trotzdem, wenn man ihn so bei der Arbeit gesehen hat, dann sah das ja immer so ein bisschen wie so geordnetes Chaos aus. Ne? Also im Grunde hatte man das Gefühl, dass er da irgendwo überall rumschwebt, so, ne? Aber wenn er dann irgendwas gemacht hat, dann hatte das immer Hand und Fuß und dann war es auch fertig. So, ne?
Das sagen andere über mich auch.
Ja. Man hat meistens nichts von fremden Leuten.
Ah, ja. Mein Mann gestern Abend hat auch was gesagt. Ein Betriebsbereich, den ich da komplett alleine manage, da sagt er, Nina, ich habe überhaupt keinen Überblick, was du da machst.
Ja.
Und ich so, ja, das ist auch mit dieser Landwirtschaft, wie will man das planen? Es ist so wetterabhängig. Ich kann einen Plan haben, ich muss immer dem Wetter anpassen, ich kann den ständig über den Haufen schmeißen. Und das ist auch ganz schwierig, da Leute zu integrieren. Genau. Und
es ist
für mich einfacher, alles im Kopf zu haben, als das irgendwie aufzuschreiben, weil es ändert sich eh ständig.
Ja, ja. So. Weil die Frage habe ich mir nämlich auch mal gestellt. Im Fernsehen habe ich auch irgendwie Dokus über die Landwirte auf Föhr und so weiter, habe ich mir mal so angeguckt. Das ist ja auch immer ganz, ganz lustig. Aber dann habe ich mir so die Frage gestellt, wenn jetzt tatsächlich da mal irgendeiner ausfällt, aus irgendeinem Grund, so, ist da was dokumentiert, dass der Nächste da weitermachen kann, weil jetzt im normalen Betrieb ist es ja so, da gibt es ja mittlerweile für jeden Quatsch gibt es irgendwelche Checklisten so, ne? Und da weißt du, ach, wenn das nicht funktioniert, dann muss ich da anrufen und so. Und da habe ich mir jetzt so gedacht, dass auf dem Bauernhof, wo ja tatsächlich irgendwie, wenn morgen die Sonne scheint, was ganz anderes anliegen kann, ja, als wenn es regnet.
Du planst die Woche und 30% passen am Ende und der Rest ist anders gewesen.
Freestyle sozusagen.
Ja, jeder also, Tag.
Jeder Landwirt ist im Grunde ein Artist.
Ja, total. Total. Und also wir sind dabei zu dokumentieren. Mein Vater hat wenig dokumentiert, also es ist einfach auch so ein bisschen diese Landwirtsmentalität, ich mache alles alleine. So, und deswegen waren auch von unserem Team total wenig Leute eingearbeitet in seine ganzen Arbeiten. Also das war einfach, ich konnte da kaum fragen, ja, wie hat Gerd das denn gemacht?
Ja.
Also ich habe zum Glück durch diese 2 Jahre, die ich nach der Ausbildung zu Hause gearbeitet habe, schon ein bisschen was mitgekriegt und auch dieses Jahr, wo er krank war, schon so ein bisschen.
Ja.
Ich glaube, die allerwichtigsten Sachen, die wusste ich irgendwie dann schon. Das war irgendwie interessant. Also ich bin da jetzt nicht völlig auf die Nase gefallen. Genau, also wir arbeiten gerade daran, viel zu dokumentieren, aber man merkt auch irgendwie, dann schreibt man da was auf, so ganz feste Regeln und
ach komm.
Das ist irgendwie jedes Jahr ist die Vollkulturführung von einer Kultur, jedes Jahr ist irgendwas anders. Die Pflanze verhält sich anders, andere Schädlinge, andere Regenmengen, ein anderer Standort, andere Nährstoffe. Es ist ganz schwierig, da irgendwie sowas aufzuschreiben. Mag
total,
ich gar nicht. Aber
total.
Genau, wir machen das auf jeden Fall ein bisschen und wir sind doch gerade dabei, im Betrieb so Verantwortungsbereiche festzustecken und die auch abzugeben. Und das gibt's, der eine oder andere Mitarbeiter hat auch total Bock drauf, das ist total schön. Gerade so die Azubis, die jetzt fertig sind und so ein bisschen 3 Jahre schon im Betrieb waren und jetzt bleiben zum Beispiel, die kriegen das total gut hin, jetzt so Verantwortungsbereiche zu übernehmen und so. Und das ist total toll.
Genau. Zumal, wenn sie dann selber ja auch Ideen entwickeln, wie Dinge laufen können, ist es ja für dich auch
total. Und wenn das pfiffige Leute sind, die kriegen das ja auch hin, so einen Bereich irgendwie im Blick zu haben und so.
Ja. Wenn du dich jetzt nochmal zurückerinnerst, so jetzt bist du ja da so ein bisschen reingeschubst, so kann man es nicht sagen, du bist da mit dieser Situation sozusagen konfrontiert worden, so im Innersten hört man ja schon raus, hattest du ja schon Bock drauf, das zu machen, stand für dich ja auch so ein bisschen auch außer Frage, dass du es machst, ne? So wusstest zwar nicht wie, aber irgendwie machst du es, ne? So jetzt ist es ja auch so, dass du da ja bestimmte Dinge so vorfindest, ne? So, aber du hast ja auch Eigenideen zu bestimmten Dingen gehabt. So, wie hast du es da gehalten? Hast du da eher so gesagt, oh, das Bewährte, das behalte ich jetzt erstmal? Oder hast du gesagt, nee, ich versuche da mal irgendwie mit meinem Perspektive drauf zu gucken, ob ich da vielleicht eine andere Lösung hinkriege? Wie war das so am Anfang?
Doch schon ganz viel, was ich natürlich ausprobiere und anders mache, aber es gibt auch ganz viele Sachen, die mache ich gerne auch einfach so weiter, weil ich schaffe gar nicht alles umzukrempeln, ja. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Also es sind so viele verschiedene Prozesse und Abläufe, die bei uns stattfinden, viele Sachen mache ich auch einfach oder hinterfrage das jetzt erst so nach 3, 4, 5 Jahren, ne, wo ich denke, ah ja, da kann man ja auch mal drüber nachdenken, muss das wirklich so sein? Mhm. Aber ich habe schon in den letzten Jahren so viele Prozesse gefunden, wo ich denke, hä, warum hat mein Vater die so gemacht? Wie umständlich? Mhm. Hä, bisschen rumgeschraubt an der Maschine und lief viel besser. Mhm. Viel besseres Arbeitsergebbnis und so, wo man denkt, hä? Da merkt man einfach auch, dass wir sind jetzt so ein bisschen besser aufgestellt. Also ich habe zum Beispiel 2 Landwirte, ich habe einen Techniker zusätzlich noch. Also das hatte mein Vater alles nicht, weil der das auch alles selber machen konnte. Ich kann das gar nicht. Also es gibt auch gewisse Maschinen, jetzt Miststreuer oder Flügen kann ich schon, aber oder Jauche fahren oder so, die kann ich gar nicht. Und dann habe ich einfach einen Landwirt dafür und dann habe ich auch den Kopf frei, mich mit anderen Sachen ein bisschen intensiver zu beschäftigen, so, ne? Da war mein Vater schon auch ziemlich am Rotieren so und hat sich das nicht leisten können, weil er war ja der Landwirt.
Er
so.
War der Landwirt,
Ich bin der ja nicht. Ja, ja.
Also genau. Ich hab von ihm so ein Bild vor Augen, wenn ich so dran denke. Wir hatten damals Geschwister von dir sozusagen, die eine davon ist so alt wie meine Tochter, die waren in der gleichen Klasse, so dass wir da, als die klein waren, Kindergeburtstage und so weiter zusammen gefeiert haben. Und dann habe ich die natürlich auch mal zu euch gebracht, so, ne? Und dann war ich da, weiß ich noch, das war irgendwie sommertags, und dann habe ich meine Tochter da gesucht und wollte sie abholen und lauf so ein bisschen um die Ecke, weil da war eben gerade keiner, den ich fragen konnte. Und auf einmal kommt er da angekrochen, unter so einem alten LKW. So ein alter LKW, so, da lag er drunter, und dann habe ich ihn gefragt, Mensch, machst du denn da so? Ja, hier ist das mit der Glühbirne immer so ein bisschen schwierig. Da war, ich weiß gar nicht, ob es Bremslicht oder Blinker oder irgendwie sowas, da war nicht die Glühbirne kaputt, sondern da war irgendwas mit der Fassung. So, und dann sagt er aber, die Fassung, die kriege ich nicht mehr neu. Ich muss jetzt mit der alten Fassung da irgendwie was machen. Und hat er mir auch, kriege das nicht mehr auf die Kette, hat er mir genau erklärt, was er da jetzt irgendwie noch so reinfummeln muss. Dann geht's mal wieder für 6 Wochen oder so, ne? Aber dann muss er es erst wieder machen. So. Und da habe ich auch noch so gedacht, ja, auf dem Samstagabend sozusagen liegst du hier unter deinem LKW. Eigentlich könntest du sagen, ich mache die ganze Lichtleiste irgendwie mal neu. Nein, er weiß ja, was er da fummeln muss, damit das da wieder funktioniert. Ja. So. Und dann ja, hat er da, sagt, das dauert ein bisschen, aber kriege ich dann schon hin.
Ja. Ja. Die eigene Arbeitszeit ist dann oft günstiger als irgendwie was, ein ganzes Teil austauschen, ne?
Das stimmt. Also ich glaube, jeder, der irgendwie unternehmerisch tätig ist, der guckt ja auch so, wo kann er Kosten sparen, und wenn man dann sieht, irgendwie, wenn ich selber mache, kostet es nichts, ist natürlich totaler Schwachsinn, weil
die Freizeit
kostet ja auch, ne? Also man darf sich ja selber nicht irgendwie da als Nullnummer irgendwie, naja, okay, gut. Also hast du da so am Anfang so einen Mittelweg versucht zu gehen?
Genau, ne? Dass du, aber es gab ja auch ganz viele Situationen, wo ich gar nicht wusste, was ich machen sollte. Und also ich habe schon viel Mentalität auch von meinem Vater. Und es fiel mir relativ leicht, mich so in sein Wesen rein zu versetzen. Und das habe ich gerade die ersten Jahre richtig viel gemacht. So gespürt, wie ist er so, wie ist seine Energie, so ein bisschen aufgefangen. Ich erinnere mich ja gut an die. Und dann so, geguckt, wie würde er jetzt entscheiden, wenn ich einfach manchmal nicht wusste, wie muss ich mich entscheiden. So, und dann habe ich auf dieses Gerd-Nina-Bauchgefühl so gehört. Und das hat mir richtig geholfen. Genau, was anderes musste ich ja, ich konnte ja oft nur auf mein Bauchgefühl hören, weil ich manchmal das Fachwissen gar nicht hatte oder die Erfahrung nicht.
Und konntest ja auch keinen fragen, ne?
Ich konnte auch niemanden fragen, ja, genau. Ja. Und das hat mir geholfen, genau.
Und wie war das so mit den Mitarbeitern? So, hattest du das Gefühl, dass die dich sofort gut angenommen haben und
gar
auch akzeptiert?
Ich glaube, die waren alle mega dankbar, dass ich da war. Ich glaube, denen war schon ziemlich klar, so, also wir haben dann auch so ein Teamtreffen nach dem Tod gemacht und alle so, gibt's jetzt Großholz noch? Geht's weiter? Und ich so, ja, also ich bin jetzt da und wir versuchen das jetzt. Mhm. Und die waren alle total dankbar und ich hatte auch nie da irgendwie das Gefühl, dass irgendjemand mich nicht akzeptiert oder so. Nee, das war alles gut.
Wenn du das Gefühl nicht hattest, dann war es auch nicht so. Ne? Ja. Also wenn, dann kriegt man das ja relativ schnell mit, dass man irgendwie, dass man irgendwie, also es wäre ja leicht gewesen, sag ich mal so, dich auflaufen zu lassen.
Ja, total.
In bestimmten Bereichen.
Aber ich glaube, ich meine, sag ich mal, die allermeisten Menschen, die bei uns arbeiten, die arbeiten da auch schon, weil das so ihr Ding ist, irgendwie ihr Projekt auch und die sind damit sehr verbunden. Und dann will man ja auch, dass es weiterläuft und versucht man ja, diese neue Chefin irgendwie zu unterstützen, weil alle wissen, dass es dann an mir hängt und versuchen dann irgendwie alles zu tun, dass ich das irgendwie schaffe. So, da hatte, glaube ich, keiner Interesse, mich da auflaufen zu lassen oder mir das irgendwie schwer zu machen.
Genau. Kommen wir später auch noch zu, also ich glaube, dass diese Gemeinschaft, die da bei euch auf dem Hof herrscht, auch schon relativ besonders ist. Sag ich jetzt, ich kenne nicht so viele landwirtschaftliche Betriebe und habe da auch natürlich 0,0 Einblick, aber ich war eben schon ein paar Mal zu verschiedenen Aktionen, Veranstaltungen bei euch und da merkt man eben schon, dass das irgendwie schon so eine auf der einen Seite eingeschworene Gemeinschaft ist, so, aber dass alle irgendwie auch so relativ gleich ticken, so, ne? Irgendwie, wenn man 50 Leute ist ja nicht wenig, wenn man viele Mitarbeiter hat, da kann es ja auch mal, wie soll ich sagen, innerhalb der Truppe so zu Missverständnissen kommen, ne? So, und dann kann einer auch dann irgendwie mal vielleicht Ellbogen, und das Gefühl hat man ja nicht so, ne? Also zumindest läuft es auf einer Ebene ab, die irgendwie respektvoll und vernünftig ist.
Das mag
so,
sich
ne?
Dann auch nicht jeder total, ist ja völlig normal, aber irgendwie ziehen alle am gleichen Strang.
Ja.
So, und irgendwie ernsthaftes Mobbing oder sowas findet bei uns auch nicht statt. Irgendwie so. Also gar nicht.
Und alle sind, glaube ich, dann eben auch von dieser Bio-Geschichte überzeugt.
Ja,
ne?
Also die stehen irgendwie dahinter, ne? Man macht das nicht, weil man irgendwie Geld braucht, sondern man macht das schon aus Idealismus und es treibt einen nochmal anders an, ne? Und, und dann ist es auch. Die Leute haben da eine Vision, die bei uns arbeiten, so, und das steht irgendwie höher als irgendwie das Zwischenmenschliche. Ich glaube, das Ding ist auch, da langweilt sich keiner bei uns. Die Arbeit ist schon ziemlich anspruchsvoll und alle sind echt gefordert und kommen ständig an ihre Grenzen, besonders im Sommer. Und da ist nicht viel
Kapazität zum Beklagen,
zum Streiten oder so. Ja, die Leute sind abends müde und dann ist auch gut irgendwie, ne? Also, genau.
Ja.
Vielleicht anders als im Büro, wo man sich da schnell mal langweilt. Also, keine Ahnung.
Ja, vielleicht. Aber diese Bio-Idee, ihr seid ja Bioland-zertifizierter Bauernhof sozusagen. Was bedeutet das denn so? Also, wo liegen die Unterschiede zu konventionellen Betrieben? Also was, muss jetzt nicht alles im Detail, aber dass man einfach mal ein Gefühl dafür kriegt, so dass es, weil du sagst, die haben genug zu tun, so, es ist ja schon mit mehr Aufwand verbunden, ein Biolandbetrieb irgendwie ins Rollen zu kriegen oder am Laufen zu halten, als vielleicht ein konventioneller Betrieb. Ist auch viel Arbeit, aber man muss da vielleicht das ein oder andere nicht ganz so streng beachten wie ihr. Ihr dürft überhaupt gar keine Pestizide und so weiter verwenden bei euch, ne?
Genau.
So.
Genau, also da keine Chemie. So, und man kann mit der Chemie natürlich ganz schön viel retten. Genau, das heißt, wir haben natürlich wesentlich mehr Ernteausfälle. So. Dadurch, das sind natürlich, wir haben eine sehr hohe Kulturenvielfalt, wir haben 100 verschiedene Kulturen, die wir anbauen. Und wenn die ein oder andere mal nichts wird, ist das zwar schon sehr doof, aber eine andere wird in dem Jahr umso besser und dann fängt sich das gegenseitig so ein bisschen auf. Genau, und dann auch mit der Düngung. Wir düngen sehr, sehr wenig. Und wenn wir düngen, benutzen wir Mist.
Okay.
Oder eine Gründüngung. Das heißt, wir säen Pflanzen aus, die den Luftstickstoff sammeln und im Boden speichern mit Hilfe von Bakterien. Dadurch sparen wir auch ganz viel Dünger. Und wenn wir Dünger zukaufen für Blumenkohl oder Brokkoli zum Beispiel, die sehr hungrig sind, dann ist das organischer Pflanzendünger. Also auch nichts aus irgendeiner Industrie oder irgendwie mit ganz viel Energie hergestellter Dünger, wie dieser normale Stickstoffdünger, den konventionelle Landwirte benutzen, sondern Dünger, der sozusagen auch die Bodenorganismen erstmal füttert und die schaffen dann einen gesunden Boden und das füttert dann wiederum die Pflanzen. Genau. Und das heißt, wir achten einfach total auf die Bodenfruchtbarkeit und der gesunde, fruchtbare Boden, der ernährt dann die Pflanzen und sorgt dafür, dass das auch einen großen Blumenkohl am Ende gibt.
Also von der Qualität oder von der Größe der Früchte sozusagen, ich sag so, wie es viele Leute ja sagen, ein Bio-Blumenkohl ist meistens kleiner als ein konventioneller.
Das kommt oft vor, genau. Also es gibt manchmal haben wir auch Glück und die sind riesengroß und in eine Kiste passen nur 6. Aber es kommt auch ganz oft vor, in eine Kiste passen 8. Und dann haben wir kleinere Dinger, entweder muss man einen kleineren Preis dann auch verlangen. Das liegt dann einfach auch daran, dass wir so ein bisschen mehr natürlichen Schwankungen ausgesetzt sind.
Genau,
ne? Also wir ernähren die Pflanze nicht ständig bis Maximum und überdüngen die, weil beim konventionellen ist es ja leider so, dass dann total viel Stickstoff ausgewaschen wird und ins Grundwasser geht. Und wir düngen die halt gerade eben so, dass es reicht. Und dann reicht das oft auch mal nicht, weil, keine Ahnung, es ist kalt und die Bodenorganismen schlafen ein bisschen. Ne? Und dann, ne, zum Beispiel im Herbst haben wir oft sehr kleinen Blumenkohl, aber wir haben immerhin welchen. Ne? Wir wollen ja direkt vermarkten und die Kunden immer auch mit unserem eigenen Blumenkohl versorgen. Aber dann ist er oft klein, weil es einfach kalt ist und die Bodenorganismen dann schon in Herbstschlaf, Winterschlaf gehen sozusagen. Genau. Genau, aber wir düngen einfach halt, sagte ich schon, sehr, sehr wenig. Und genau, das unterscheidet uns von konventionellen Düngern. Das heißt, diese ganze Düngerverordnung und der ganzen Kram, der hat mit mir überhaupt nichts
zu tun.
Ne? Das nervt mich richtig. Aber nein, der Gründlichkeit halber müssen das alle Gärtner und Landwirte da machen und alles ganz genau dokumentieren und so. Ja. Genau. Genau. Und dann ist es auch so, was ein Unterschied ist, dass wir bauen immer 2 Jahre Gemüse an und dann ist ein Jahr Pause. Dann regeneriert sich der Boden und wir bauen halt diese Pflanzen an, die den Stickstoff aus der Luft, Klee zum Beispiel, Stickstoff aus der Luft nehmen und den Boden speichern und dann wieder 2 Jahre Gemüse. Und in diesem Jahr Pause verdienen wir kein Geld mit dem Stück Land. Ne? Haben aber natürlich auch ein bisschen Arbeit. Es muss ja irgendwie, der Klee muss ausgesät werden, es muss ja auch dafür der Boden vorbereitet werden. Der Klee muss irgendwie wieder weggemacht werden, auch nicht ganz ohne. Der muss erstmal verrotten, das dauert auch ein bisschen. Genau, und das ist quasi, wir haben quasi von unser 2 Drittel in Benutzung und 1 Drittel macht Pause. Und das haben konventionelle nicht. Da gibt es nie eine Pause. Also ich glaube, mittlerweile kommt es schon ein bisschen, ich höre das ganz viel, die machen das heißt Zwischenfrüchte, auch mal Zwischenfrüchte, mal irgendwie vielleicht 2, 3 oder ein paar Wochen zwischen irgendwelchen Kulturen, wenn da Lücken sind. Aber ob die ein ganzes Jahr Pause machen, das bezweifle ich. Das glaube ich, höre ich jetzt nicht so. Aber ich muss auch sagen, ich habe mit der konventionellen Szene natürlich auch kaum zu tun. Ich bin so in meinem Bio-Bubble.
Ja, so ist das halt immer.
Ne? Deswegen so ganz genau, was die alles machen, weiß ich gar nicht.
So jetzt, ich weiß aber, was ihr macht. Ihr arbeitet ja immer noch mit Pferden.
Ja, aber ich sage immer lieber schon wieder.
Schon wieder.
Klingt so ein bisschen besser. Wir haben die Technik, wir wissen, dass das, was man auch ohne Pferde arbeiten kann.
Ja.
Genau.
Ja.
Aber das haben meine Eltern ja schon gemacht. Und zwar hat mein Vater da so ein bisschen mit angefangen. Also bei uns gab es natürlich mal Pferde auf dem Betrieb, bis, weiß nicht, 50er Jahre vielleicht. Und dann sind die irgendwann vom Hof gegangen, weil dann gab es ja einen Trecker und so. Genau, und dann hat mein Vater, was weiß ich, war der Mitte 20, hat mal bei so einer Vorführung zugeguckt, Pferdearbeitsvorführung. Und das hat ihn so tief berührt und dann hat er gedacht, das will ich auch. Diese Ruhe, diese Kraft, boah, das ist irgendwie so eine Stärke irgendwie, sowas auch Beruhigendes, obwohl das sehr anspruchsvolle Arbeit ist. Genau, und dann hat er da ein bisschen irgendwo, keine Ahnung, irgendwo das vielleicht mal so ein kleines Seminar gemacht oder sowas. Und dann hatte er von seinen Eltern noch so eine Stute, die war auf dem Hof, die hat er sich dann geholt. Meine Eltern hatten ja bei Freunden ein bisschen Land gepachtet, auch ganz klein damals. Hat er dann mit dieser Stute ein bisschen angefangen, hat irgendwie geklappt. Und dann haben sie sich nochmal eine Stute gekauft, die hat wieder einen Fohlen gekriegt. Und dann ging das so weiter. Damals war der Betrieb bei diesen Freunden auch irgendwie so klein, dass das auch mit Pferden alles handelbar war. Naja, und dann sind wir umgezogen auf den großen Betrieb, Großholz halt. Und dann waren meine Eltern zum Glück schon auch so vorbereitet, dass sie das überhaupt auch übertragen konnten auf den großen Betrieb. Hatten dann auch nochmal einen Fohlen gekriegt, dass wir dann auch genug Pferde hatten. Genau, und dann haben wir irgendwann sogar einen Mann extra dafür eingestellt für diese Pferdearbeit. Genau, und mein Vater hat es dann auch ziemlich radikal so geschafft, durchzuhalten. Und genau, nach dem Tod, es war dann auch ein bisschen so, dass leider dieser Mann, auch als mein Vater krank wurde, auch nicht mehr so konnte. Und meine Eltern hatten schon da auch nach neuem Personal Ausschau gehalten. Und das mit dem neuen Personal hatte ich dann auch zu tun und musste irgendwie einarbeiten. Das klappte aber nicht so richtig. Und dann bin ich jetzt leider, ich bin jetzt 4 Jahre auf dem Betrieb, davon geplagt, dass wir jedes Jahr jemand Neues haben. Leider. Also das ist super, super in...
Konsistent,
stabil,
ja.
So.
Ja.
macht es ja für mich sehr anstrengend. Ich habe in den ersten 2-3 Jahren auch die Pferdearbeit auf dem Hof sehr viel neue Geräte angeschafft, also nicht neu, sondern gebraucht neue und habe versucht, das wesentlich effektiver zu gestalten, dass wir sehr, sehr schlagkräftig sind. Also wir sind eigentlich, was die Maschinen angeht, richtig gut aufgestellt. Jetzt fehlt nur das Personal und mittlerweile fehlen auch die Pferde, weil es kein Personal gibt, was neue Pferde ausbilden kann, weil man kann kein Pferd ausbilden, wenn man nur ein Jahr da ist. Also, und dann kann das auch gar nicht jeder. Also stehen wir gerade an so einem echt blöden Punkt. Genau.
Würdest du denn sagen, dass die Feldarbeit mit den Pferden, dass die noch zeitgemäß ist im weitesten Sinne?
Also, wir bauen zum Beispiel Kräuter an im größeren Stil für unseren Großhandel, aber auch für den Wochenmarkt. Und das sind ja immer sehr kleine Parzellen und die pflegen wir zum Beispiel auch mit den Pferden. Und da ist es so ein bisschen egal, ob ich jetzt da mit den Pferden, also wir hacken hauptsächlich mit den Pferden, wir pflügen jetzt nicht, weil das schaffen die Pferde nicht, so schlagkräftig sind die nicht. Aber alle Arbeiten, wo man quasi relativ wenig PS braucht, können die Pferde auch machen. Das ist ja halt diese ganze Kulturpflege, das Hacken. Man muss ja durch eine Gemüsekultur so alle 10 Tage durch und die kleinen Unkrautkeimlinge weghacken, weil wenn die zu groß sind, wachsen die wieder an. Also muss man rechtzeitig kommen. Und da braucht man ja gar nicht so viel PS, sondern da reicht auch ein Pferd aus. Und bei den, wenn jetzt ein Pferd so Gemüse hackt, dann kann es 2 reinhacken. Ein Pferd, 2 rein. Ein Trecker schafft natürlich auch 4 rein, natürlich. Aber wenn ich nur 8 Reihen von der Kultur habe,
dann ist es egal.
Ist es ein bisschen egal, genau. Und ja, und dann ist es natürlich auch sehr viel bodenschonender, ne? Ich habe ja gesagt, alle 10 Tage. Und das bedeutet zum Beispiel bei einem Porree, der nie Schatten macht, das heißt, den muss ich fast bis zur Ernte alle 10 Tage hacken. Und dann überleg mal, alle 10 Tage da irgendwie ein paar Tonnen knatter, wie eine Rüttelmaschine. Über den Acker, auch wenn es gerade geregnet hat, man soll nach dem Regen nicht da drauf fahren, weil man den Boden kaputt macht. Manchmal muss man aber, das Unkraut will wachsen und wird immer größer. Genau, und dann ist das einfach total toll, wenn man die Pferde einsetzen kann, weil man mit denen auch immer ein bisschen früher rauf kann. Beim Trecker musst du länger warten, bis der Boden wirklich trocken ist. Im Pferd kannst du immer einen Tag früher raufgehen.
Also ich meine, das auch tatsächlich zeitgemäß jetzt nicht wie so sinngemäß aus der Zeit gefallen, sondern das, was du eben sagtest, bei diversen Führungen durch deinen Vater, habe ich eben auch erinnert, dass er eben so überzeugt war von der Pferdearbeit, weil eben der Boden nicht verdichtet wird. Ne? So. Und wenn ich jetzt mal nur so die letzten 1-2 Jahre angucke, ich kann gar nicht sagen, ob es jetzt mehr Niederschläge gegeben hat als die Jahre davor, aber wenn es geregnet hat, dann hat es ja richtig geregnet.
Genau, dieses Jahr hat es ja ein bis zweimal die Woche geregnet. Nach dem Regen darfst du erstmal 2-3 Tage warten und dann kannst du erst hacken und dann kommt eigentlich wieder der nächste Regen. Ja. So, und da hat man mit dem Pferd einfach schon, kann man immer ein bisschen früher rauf. Also es hat schon auch gewisse Vorteile. Und es ist natürlich auch so, dass es den Hof macht es attraktiver.
Total.
Und nicht nur für Kunden ist es interessant, sondern für unsere eigenen Mitarbeiter, merke ich immer wieder. Dadurch kommt das Fernsehen, dadurch kommen irgendwelche Reporter, Interviewkram. Also man kriegt davon einfach eine gewisse Bekanntschaft und das hören dann Leute und dann, ach, Großhals, interessant, oder will ich arbeiten? Wir haben tatsächlich gerade jemand, ein Techniker in der Werkstatt, hat sich neulich vorgestellt bei uns und hat uns bei so einer NDR-Doku entdeckt und sagte, was ist das für ein toller Hof, da will ich arbeiten. Super Mann. Wir mussten keine Bewerbung schreiben und nichts, was für eine Arbeit, diese Personalsuche. Und davon, also ich will jetzt nicht sagen, wir werden überrannt, auf keinen Fall, aber es ist auch nicht, dass wir in einen wahnsinnigen Stress kommen, Leute zu finden. Genau, Azubi-Bewerbung haben wir auch noch genug. Genau.
Ja, und ich glaube, bei euch ist
es leider, genau, der Pferdearbeit fehlt. aber sonst ist das einfach auch irgendwie ein bisschen interessant. Also irgendwie dadurch, deswegen würde ich auch ungern wirklich mit der Pferdearbeit aufhören, weil das für mich irgendwie so diese Hofidentität auch ausmacht. Also für mich macht zum Beispiel das total aus, dass wir diese Kulturenvielfalt haben, 100 verschiedene Kulturen. Das macht es einfach total spannend. Also die Azubis, die bei uns sind, die sind knapp 3 Jahre bei uns. Kein Azubi kriegt während seiner ganzen Zeit jede Kultur mit. Das ist viel zu viel, das schafft man gar nicht. Die kriegen vielleicht 30, 40 Kulturen mit. Das heißt, es ist auch ein gewisser Reiz für die. Ich bleibe nach der Ausbildung, weil ich dann noch mal viel mehr lerne, wenn ich noch 2-3 Jahre bleibe. Und das ist einfach bei uns sehr spannend, so, und auch die Pferdearbeit mitzukriegen, auch wenn man das nur sieht, so, ne, aber man denkt, ist das schon einfach anders, wenn dann ein Trecker lang knattert oder halt ein Pferdegespann irgendwie.
Es ist einfach so, auch, das, es strahlt auch immer so ein bisschen diese romantische Seite von Landwirtschaft aus, ne? Obwohl es ja faktisch nicht so ist, brettharte Arbeit.
Es gibt
so,
genug andere Gärtnerbetriebe, die auch alle händeringend Personal suchen und genau, irgendwie, unser Hof ist auch relativ groß, das macht ihn auch ein bisschen unattraktiv, weil die Strukturen recht groß sind, teilweise ist manchmal auch die Arbeit eintönig, weil man die Prozesse sehr lang dauern, bis man mal mit einer Sache fertig ist, aber er hat auch wieder so was Kleinstrukturiertes, durch diese Kulturenvielfalt, durch die Pferdearbeit, er hat es auch was Schnuckeliges irgendwie, so was Heimeliges, und es hat so beides, und es gibt Menschen, die mögen das Wuselige, Große, Eintönige, aber auch dieses Schnuckelige, Kleinstrukturierte, Liebliche irgendwie, und das, genau, finde ich irgendwie eine ganz nette Kombi irgendwie.
Ja, und das Schnuckelige, das setzt sich ja auch bei eurer Vermarktung fort.
Genau,
ne? Ihr seid ja Direktvermarkter, so. Ne?
Genau, und bei uns findet man auch nicht nur irgendwie 20 Kulturen zum Kaufen, sondern, ich weiß nicht, jetzt gerade im Herbst, jetzt ist der Herbst schon fast rum, aber gerade wenn dann da noch Tomaten und irgendwie Paprika und Chili liegen und dann ist aber schon das ganze Wintergemüse da, da ist es einfach, die Marktverkäufer wissen gar nicht, wo sie alles platzieren sollen. Das ist ein riesen Angebot und das macht es einfach für die Kunden auch wahnsinnig spannend, bei uns einzukaufen. Du findest immer irgendwas Neues, was wir zwar schon seit 10 Jahren anbauen, aber die Leute entdecken das dann manchmal auch erst. Und wir bauen einfach ziemlich viel besondere Sachen an, alles, was irgendwie geht, ne? Um einfach uns auch abzusetzen vom Bioladen zum Beispiel oder von anderen Ständen oder so natürlich. Und ja.
Und dann kommt ja noch dazu, fällt mir gerade ein, selbst wenn man dann irgendwie vorm Stand steht und irgendwie mal was entdeckt so und fragt, was ist das denn da? So, dann kann der oder die, die man anspricht, kann einem ja auch erklären, das ist das und das. Und was ich super fand, wo ich wirklich beim ersten Mal total begeistert war, dass man dann auch so einen kleinen Zettel gekriegt hat mit einem Rezept drauf, wie man es macht. So, ne? Also ich weiß noch, mit einem deiner langjährigen Mitarbeiter kam ich mal ins Gespräch und der hat mir Schwarzkohl empfohlen. So. Und ich habe gesagt, boah, ich weiß nicht so richtig, so Kohl ist nicht so meins irgendwie. Und sagt er, nee, nimm mal ein bisschen so und hier ist das Rezept und dann kannst du das machen und dann als Nudelsoße und so weiter. Und das war super. Also so, ich bin jetzt nicht Evil Kniebel, der irgendwie alles ausprobiert. So, ne? Aber da hast du mal Lust, irgendwie auch ein Gemüse vielleicht zu nehmen, wo du sagst, wow, da wäre ich jetzt von alleine nicht so ganz drauf gekommen. So, ne? Und das setzt sich ja im Grunde dann auch fort, dass man dieses Schnucklige, Heimlige so irgendwie, ne? So, jetzt habt ihr aber schnuckelig, heimelig auch noch, was die Vermarktungsgeschichte angeht, seid ihr noch einen Schritt weitergegangen. Seit 23 seid ihr ja auch eine Solavi. Vielleicht für die Leute, die sich in dem Thema auch nicht so auskennen, was bedeutet denn Solavi eigentlich?
Also erstmal ist es nur eine Abkürzung für solidarische Landwirtschaft. Und es bedeutet jetzt nicht, dass die Leute irgendwie Großholz sponsern sollen. Klingt ja erstmal so, ne? Wie soll jetzt hier irgendwie solidarisch Großholz gegenüber sein? Genau, es ist einfach, bedeutet ja, auf Englisch heißt es Community Supported Agriculture. Also es bedeutet, es gibt eine Verbrauchergruppe, vielleicht 50, 100, 200 Familien, die lassen sich von einem Hof ernähren. Das kann mit Gemüse, das kann sogar mit Wein sein, das kann mit Fleisch sein, mit Milchprodukt, mit Käse, mit Brot, egal. Und die ganz klassisch ist es so, dass dieser Hof wirklich nur diese Menschen ernährt. Und der Hof guckt, was habe ich im Jahr für Unkosten, Personalkosten, Materialkosten, alles Mögliche und sagt, aha, so viel Unkosten habe ich, so viel Menschen kann ich ernähren und sagt den Menschen, so viel müsst ihr bezahlen, dass ich arbeiten kann. Dann sagen die Menschen, ja, kein Problem, machen wir. Was dann auch noch solidarisch sein kann unter den Menschen, dass die auch ein bisschen abstimmen können, wer kann wie viel bezahlen. Es gibt ja Menschen, die haben ein bisschen mehr Geld, ein bisschen weniger und so weiter. Genau. Und dann läuft das Ganze ein Jahr. Im Optimalfall natürlich viele Jahre, weil sonst macht der Hof nach einem Jahr dicht, das ist ja auch Quatsch. Genau. Und das auch unsere Mitarbeiter dazu, wir haben schon lange immer gefragt, oh, wollt ihr nicht mal eine Solavi machen? Genau, und da haben wir jetzt dann vor anderthalb Jahren mit angefangen. Und es gibt tatsächlich viele andere Betriebe, die das zu ihrer normalen Vermarktung hinzugenommen haben, weil wir sind ja auch ein Wochenmarktbetrieb und Großhandelsbetrieb sogar. Genau, und wir haben Genau, was nämlich das Ding ist im Gemüsebau, dass du immer wieder Schwämmen hast. Man hat mal eine Blumenkohlschwemme, eine Kohlrabi-Schwemme. Man hat mal Möhren mit ein bisschen Fraß oder zwei Beinen. Man hat mal nicht ganz runde rote Beete oder zu kleine rote Beete. Oder man hat irgendwie, man hat mal eine ganz üppige Grünkohlernte, weil alle Bedingungen super. Keine Ahnung. Oder super viele Erdbeeren bei Hitzewellen. Oh, das ist so schlimm. Hitze, 30 Grad in der Erdbeersaison. Die werden alle auf einmal reif und dann gammeln die weg. Und dann darfst du die vergammelten Erdbeeren da abpflücken, damit die nicht die Grünen, die noch reifen wollen, anstecken. Im Bioanbau spritzen wir ja nicht. Genau, und so Sachen, das ist einfach krass. Und deswegen haben wir gedacht, lass uns eine Solawi gründen, dann können wir diese Schwämmen abgeben. Und es geht ja auch in der Solawi darum, diese ganze Lebensmittelverschwendung, die ja nicht im Supermarkt, irgendwie beim Großhändler oder im privaten Kühlschrank anfängt, sondern bei uns auf dem Acker ja schon enorm. Was wir alles verwerfen müssen, was irgendwie nicht die richtige Form hat oder weil es gerade zu viel ist, weil eine Hitzewelle ist oder so. Da haben wir gedacht, an die solidarische Landwirtschaft, die kann das super alles verbrauchen. Genau, und was wir halt auch machen können, wir können das Gemüse viel günstiger anbieten als auf dem Wochenmarkt oder sogar beim Großhandel, weil wir diesen ganzen Vermarktungsaufwand nicht haben. Also natürlich gibt es bei uns ein bisschen Packen und Orga auch natürlich, aber der ist viel geringer als gerade auf dem Wochenmarkt. Genau. Ja, und dann haben wir bisschen Werbetrommel gerührt. Vorletzten Winter,
ja.
Ich war tatsächlich gerade in Heidelberg zur Meisterschule 4 Monate und bin immer gependelt und dann hatten wir diese Idee, auch weil die Wirtschaftskrise kam und wir haben einfach weniger Gemüse verkauft auf dem Wochenmarkt und beim Großhandel und wir hatten einfach Gemüse über und mussten irgendwie eine neue Vermarktung aufmachen. Genau, und dann ich saß in der Meisterschule abends und wir haben das Ganze irgendwie uns überlegt und beraten mit anderen Betrieben, die das halt schon machen. Genau, und mein Mann ist super fit in Excel und hat da alle möglichen super Tabellen gemacht. Genau, und dann haben wir Infoveranstaltungen gemacht, dann immer sonntags, wenn ich dann zu Hause war. Genau, und dann haben wir das im Mai 2023 begonnen. Genau, und hatten, unser Ziel war zwischen 50 und 100, also Ernteanteile, so Erntekisten quasi, zu haben. Und wir hatten dann 90. Also Ziel wirklich erreicht. Und dann, das lief dann gut und auch wir merkten aber doch, wir kommen sehr an unsere Grenzen. Wir hatten da nämlich zu wenig Tomaten auch, also wir hatten zu wenig Anbaufläche im Gewächshaus. Und dann war dann eigentlich total klar, dass wir im Herbst auch ein neues Gewächshaus bauen, extra für die Solawi, haben wir auch gemacht. Und genau, haben dann gesagt, okay, wir bauen so ein großes Gewächshaus, dass wir 200 Ernteanteile versorgen können, also 200 Familien. Genau, das haben wir dann gemacht und jetzt war dann das Ziel für das zweite Jahr, auf 200 Anteile zu kommen. Und dann haben wir auch letzten Winter wieder ordentlich Infoveranstaltungen gemacht, Filme gezeigt und. Haben auch Leute gekündigt. Naja, und dann haben wir aber auch gemerkt, boah, das ist ganz schön Arbeit, diese Mitglieder zusammenzukratzen. Haben dann nicht 250 geschafft, sondern ich glaube so 200 oder 150, 160 haben wir dann gestartet im Mai. Und dann dachten wir, na ja, wir kennen das schon, im Sommer rufen die Leute alle an und wollen Gemüse und so. Das war dann auch so und wir machen ja jedes Jahr ein Hoffest und da kamen dann auch viele Interessierte dazu und so. Und jetzt am Ende des Sommers sind wir tatsächlich knapp 200, haben wir wieder erreicht. Genau und ja, für den Hof tut das total gut, dieses dritte Vermarktungsstandbein zu haben, weil man dann zum Beispiel zu kleinen Blumenkohl, den man auf dem Wochenmarkt nicht mehr verkaufen kann, der im Herbst einfach normalerweise entsteht, den man dann halt super loswerden kann. Und die Leute, da hat sich noch niemand über kleinen Blumenkohl beschwert. Es gibt ja manchmal auch so ein Wokgemüse, da möchte man einfach ein bisschen Blumenkohl da reinhaben und gar nicht nur Blumenkohl essen, sondern so, ne? Also die Leute sind eigentlich total offen dafür, aber auf dem Marktstand, auch wenn wir einen günstigeren Preis machen für einen kleinen Blumenkohl, läuft das nicht. So, oder was auch total toll ist, ist, es gibt beim Möhrenanbau ist es immer so, dass man so ein Viertel aussortiert. Und das ist ganz schön viel. Und das sind nur wegen kleinen irgendwie Punkten. Eine kleine Fraßstelle, die so klein ist wie ein Fingernagel. Musst du die Möhre wegtun. Genau, und die können wir halt, sagen wir auch der Solawi, ihr kriegt ja zweite Wahlmöhren, aber da hat sich auch noch nie jemand beschwert.
Die Sachen sind ja nicht minderwertig.
Die sind ja nicht minderwertig, ja. Genau. Gibt mir ja keine gammeligen Möhren, ja. Sondern einfach, da war eine Schnecke oder so, also nichts Wildes, oder die ist abgebrochen, die Möhre. Und die kriegen die natürlich auch günstiger, aber wir werden die los und das ist total toll. Also das ist einfach eine total hohe Wertschöpfung auch von dem Gemüsefeld. Also wir ernten einfach, haben eine viel höhere Abernterate dadurch. Und was man natürlich auch hat, viel weniger Verpackungsmüll. Wir verpacken das Gemüse für die gar nicht. Also natürlich in alten Mehrwegkisten sozusagen. Genau. Und das Prinzip ist so, dass wir in der Region jetzt bestimmt so 15 Abholstationen hier haben. Und da sind immer so, sag ich mal, 8 bis 20 Familien, die sich dieses Depot teilen. Und dann einmal die Woche beliefern wir das. Und da gibt es dann eine Packliste für jeden Einzelnen. Und dann sehen die, ich darf mir hier 1 Kilo Spinat nehmen. Das heißt, die müssen sich ihre Kiste schon noch selber packen. Und was wir auch gemacht haben, ist ja wichtig, dass unsere Mitglieder zufrieden sind, dass die eine Wahlmöglichkeit haben. Wir schlagen immer so 8 Produkte vor für die Woche. Und dann ist es so, dass sie von diesen 8 Produkten, wenn wir zum Beispiel viele Möhren haben, dürfen sie auch doppelt wählen oder doppelt Kartoffeln oder doppelt Zwiebeln, was gerne Leute machen, weil das so ein Standardgemüse ist. Aber dann bieten wir noch so 2 bis 3 extra Produkte an. Das heißt, man könnte jetzt auch seine Möhren gegen einen Kürbis tauschen, den wir gerade in der Woche anbieten. So, und dann, genau.
Und das wird also auch, kann jeder auch sozusagen das, was er gerne mag, kann er dann immer mal so ein bisschen.
Genau, also zum Beispiel rote Beete oder Fenchel. Es gibt Fenchel-Liebhaber, es gibt rote Beete-Liebhaber, die mögen keine rote Beete oder Fenchel, können sie dann rausschmeißen und da stattdessen Äpfel nehmen. Also wir machen auch ein bisschen Obst jetzt gerade im Herbst und Winter. Genau, also oder was war jetzt die Woche? Keine Ahnung, Flower Sprout zum Beispiel. Ist das so eine kleine neue Kohlzüchtung, eine Kreuzung aus Grünkohl und Rosenkohl? Wie so ein Rosenkohl, nur in lila und so offen.
Okay.
Genau, und sowas haben wir gerade üppige Ernte und dann bieten wir sowas dann an und dann können sich das Leute wählen. Genau.
Und sag mal noch einmal zurück, so, wenn ich bin jetzt nicht Solawi-Mitglied, wenn ich jetzt da mitmachen will, weiß ich denn sozusagen am Anfang des Jahres ungefähr, was auf mich zukommt an unterschiedlichen Gemüsen, oder ist es so, dass das, was jetzt sozusagen gerade geerntet werden kann, daraus suche ich mir dann was aus?
Also wir haben eine Liste, die bei den Infoveranstaltungen veröffentlicht wird, die auch oder da kann man auch über so einen Link ständig reingucken, die ist zugänglich. Da haben wir geschrieben, was in welchem Monat grob an Gemüse zur Verfügung steht. Okay. Ne? Also da steht zum Beispiel, dass im Juni, Juli, August gibt's Gurken. Und zwar in Fett, also jede oder jede zweite Woche. So, ne? Oder dann ist da zum Beispiel, dass ab Oktober, November, Dezember, Januar, Februar gibt's Kürbis. Das heißt, manchmal wundern sich die Leute, warum gibt's im Februar bei euch noch Kürbis? Ja, der lagert so lange. Und damit ihr nicht nur rote Beete essen müsst im Winter, lagern wir gerne auch für die Solawi extra sehr lange den Kürbis, damit wir im Februar, wo echt eine schwierige Jahreszeit ist mit der Vielfalt, dass es wenigstens nochmal was anderes gibt. Deswegen hauen wir gar nicht im September den ganzen Kürbis raus, weil alle wollen Kürbissuppe essen, sondern heben das auch ein bisschen auf bis Februar. Genau. Also, einen Einblick kann man kriegen natürlich. Und dann achten wir natürlich auch so, dass es, wir haben jetzt zum Beispiel, unser Betrieb hat grundsätzlich sehr viel Porree, weil wir im großen Stil Porree für den Großhandel anbauen. Aber wir machen das nicht so, dass die Solawi jede Woche Porree kriegt, nur weil wir haben ganz viel. Also da gucken wir auch schon, dass das irgendwie im Maße ist. Das bieten wir dann manchmal als Wahlprodukt an und dann gibt es das vielleicht einmal im Monat. Oder wir haben gerade auch sehr viel Würsing, könnte man auch ständig rausgeben. Das machen wir aber nicht, weil wir wollen die Leute auch nicht mit Würsing nerven. Also wir achten schon sehr auf eine Vielfalt. Es gibt aber, was es zum Beispiel gibt, alle 2 Wochen Äpfel, alle 2 Wochen Möhren, alle 2 Wochen Zwiebel, jede Woche Kartoffeln, also so Standardgemüse, was die Leute wirklich ständig haben wollen. Oder Blumenkohl und Brokkoli, wenn es davon viel gibt, das geben wir dann auch. Es gab jetzt bestimmt mal eine Zeit, da gab es 3 Wochen hintereinander Blumenkohl, weil wir hatten viel und da weiß ich, eigentlich mögen 99% der Leute mögen gerne Blumenkohl, da nerv ich die Leute nicht mit. Also ich habe da ja ein bisschen ein Gefühl für, was kann man oft rausgeben oder was nicht. Und in der Gurkensaison haben die teilweise jede Woche Gurken gekriegt und jede Woche 1 Kilo Tomaten. So, weil da weiß ich, alle freuen sich über Tomaten.
Natürlich. Ne? Im Sommer und so ist ja auch Salat.
Genau, und Kohlrabi kann man auch oft rausgeben, da freut sich eigentlich auch jeder drüber. Aber jetzt so Spezialgemüse wie Pastinaken, also einmal im Monat,
Ich frage nämlich deswegen, weil vor Jahren, als ich noch woanders gewohnt habe, da hatten wir auch so eine Biokiste. abonniert. Da kam dann auch ein regionaler Landwirt so und der stellte das dann dahin. Und da war es tatsächlich so, da konntest du, oder waren deine Angaben, wie viele Menschen seid ihr sozusagen und für wie viele Menschen wollt ihr was haben? Das war jetzt nur Gemüse, da war keine Eier, kein Fleisch, kein Käse und so, das war nur Gemüse. So, aber die Kiste stand dann vor der Tür und da wusste ich nicht, was kam. So, ne?
Okay.
Und das ist aber auch schon, wie gesagt, 20 Jahre
her. Hat er vielleicht geändert,
so, ne?
Die Technik
also wird er bestimmt
da, ja,
geändert haben.
Ja.
Aber das war so ein bisschen nervig und wir haben es deswegen dann auch hinterher aufgegeben, weil es einfach nicht alltagstauglich war. Ne? Also wenn du irgendwie weißt, die Kiste kommt so und dann ist da was drin und dann musst du erstmal überlegen, Mensch, was mache ich denn eigentlich damit so? Ne? Kann ich das jetzt benutzen? Oder manchmal ist es auch so, dass da Sachen dabei sind, die du einfach in der Familie dann auch nicht verfrühstückt kriegst. Mhm. So, ne? Weil die sagen, nee, ey, Kohlrabi zum Beispiel irgendwie, das ist überhaupt nicht meins. Mhm. Ne? Und wenn du dann dreiviertel Kohlrabi in so einer Kiste hast, was machst du denn damit so? Ne? Deswegen finde ich das einen total wichtigen Punkt, dass man erstens weiß, das erwartet mich so und dass ich die Möglichkeit habe, wenn ich irgendwas dabei habe, was jetzt so gar nicht meins ist, dass ich es tauschen kann. Mhm. Dass ich es einfach tauschen kann und dann, das ist super, das ist wirklich super. Mhm. Machen das denn viele Solabi-Geschichten?
Nee, gar nicht. Nee, nee,
ist schon was, was euch
das
auszeichnet.
Ja,
ne?
Sehr besonders. Also wir haben unseren Berater natürlich gefragt, der meinte auch so ganz vereinzelt und so, ist ja auch eine Leistung, so eine Excel-Tabelle zu erstellen, wo man das auf die Reihe kriegt.
Klar, klar.
Genau. Aber dank KI, muss man ehrlicherweise sagen.
Dank KI ist, und deinem Mann.
Und mein Mann, auf jeden Fall. Auch die KI muss man ja bedienen können. Ja. Ist das möglich gewesen. Genau.
Mhm. Ja, also das ist ein total gutes Konzept und sagt es jetzt demnächst, macht ihr vielleicht auch nochmal eine Infoveranstaltung, wenn Leute da Interesse daran haben. Es ist ganz leicht, das rauszufinden, einfach auf eure Website gehen.
Bitte schaut da demnächst einfach mal drauf. Ich würde mal so Februar, März tippen, wenn nochmal eine machen. Wir haben letzten Winter 3-4 Stück gemacht, weil wir einfach uns auch vergrößern wollten gerne. Und das ist aber auch ganz schön mühselig.
Ja.
Genau. Und kostet irgendwie viel Kraft und Action und so. Und genau, ich würde dieses Jahr einfach mal eine machen und mal gucken, was passiert.
Ja.
Und tatsächlich läuft auch einfach richtig viel über Mund zu Mund. Ich glaube,
total.
Freunde von Freunden, das hat noch eine viel größere Wirkung. Und dann beim Hoffest, wenn die alle auf unserem Hof wirklich sind, dann machen wir dann Infostand und so, da läuft auch noch mal richtig viel. Und was wir halt auch machen im Sommer, Führungen auf dem Hof. Und da gibt es dann auch oft Interessierte, die sagen, ah, oh, ihr habt ja diese Solavi und so, wie geht das genau und so. Und dann haben die unseren Hof gesehen und so und dann finden die das irgendwie toll und wollen gern von uns Gemüse
bekommen. Was sind das für Führungen?
Genau, das machen wir seit einem Jahr. Auch weil ich mir einfach wünsche, dass Menschen die Möglichkeit haben, einen landwirtschaftlichen Betrieb oder jetzt bei uns einen Gemüsebetrieb angucken zu können.
Mhm.
Also die Menschen haben ja oft einfach gar keinen Bezug zur Landwirtschaft, auch wenn sie vielleicht einen Garten haben, ist das einfach eine ganz andere Dimension.
Mhm.
Und ich möchte einfach, dass die Menschen sehen, wie so ein Porree-Feld, ein Möhrenfeld, ein Kräuterfeld irgendwie aussieht. Und ich möchte auch, dass die Leute ernten. Die sollen sich nehmen, also kriegen alle ein Messer und eine Kiste und dann wird geerntet, entweder Erdbeeren oder Kohlrabi oder Blumenkohl, also alles Mögliche. Und Spargel zum Beispiel haben wir auch und mir bringt das einfach total Spaß, irgendwie zu sehen, wie dankbar die Leute sind, auch irgendwie da so mal richtig einzutauchen, sich die Hände schmutzig zu machen und wie so einen vollen Gemüsekorb selbst geerntet mit nach Hause zu nehmen und irgendwie so aus dieser wahnsinnigen Vielfalt und Üppigkeit schöpfen zu können. Und ich erzähle natürlich auch ganz viel über den Anbau, wie aufwendig das ist. Das ist den Leuten oft auch nicht klar. Und das ist ja auf keinen Fall irgendwie so, dass wir irgendwie uns an diesem Gemüsebau bereichern. Das ist so ein Knochenjob und absoluter Niedriglohnsektor. Genau, und das ist einfach irgendwie für mich wichtig, dass die Leute das auch wissen. Und Wertschätzung kann ja nur entstehen, wenn die Leute das irgendwie auch so ein bisschen mitkriegen, wenn ich das erzählen kann. Und genau, deswegen sind mir diese Führungen total wichtig. Und genau, letztes Jahr, das ist echt gut angelaufen. Also da waren immer…
Wie oft sind die Führungen?
Einmal im Monat, immer erster Samstag im Monat.
Okay.
Und dann ab Mai bis August, weil im September haben wir unser Hoffest, genau, das erübrigt sich dann. Genau, und im Herbst mache ich es nicht mehr so gerne, wäre aber auch spannend, aber wenn dann Regen ist, dann kommt halt keiner und das Risiko ist mir dann zu groß.
Muss man sich dafür anmelden am liebsten?
Nö,
oder?
Nö, ist für mich dann immer ein bisschen, oh, kommt jemand, aber da kommen immer welche.
Okay.
Genau, ne, man darf einfach kommen. Genau.
Ja. Und wahrscheinlich hast du so die Idee entwickelt aus den Erlebnissen aus den Hoffesten, ne?
Genau.
Weil die sind ja schon ein Kracher, muss man sagen.
Da haben wir das nämlich auch angefangen mit der Selbsternte seit ein paar Jahren. Das ist im ganz großen Stil, da ziehen die Leute alleine los mit Schubkarre und ernten sich echt eine ganze Schubkarre voll, richtig cool. Da ist alles ausgeschildert und dann gibt es eine Erntestation, da stehen dann meine Mitarbeiter und erklären, wie man das alles erntet und so. Und dann da ernten, also haben wir mal gezählt, 300 Familien ziehen da los. Also ist richtig eine große Sache und das bringt so viel Spaß. Ich dachte, ach, das kann man doch irgendwie auch im kleineren Stil machen, aber ich will ja nicht jedes Jahr irgendwie oder ständig die Schilder oder die Felder ausschildern. Für mich ist es viel einfacher. Ich laufe einfach mit und ich habe so eine Route, die wir abklappern. Dann so 2 Stunden ist das ungefähr, die Führung. Genau.
Ja, also wer da noch nicht war und Kinder hat, ich sage jetzt mal so bis 10, 12 Jahre, für Ältere weiß ich nicht, ob die dann, ob das bei denen dann noch so in wie soll ich sagen, das Lebensgefühl passt so. Aber für kleine Kinder ist das einfach der Kracher. Das ist super. Das
ja,
ist super.
Aber auch die können, für Erwachsene. Also
für Erwachsene
ist,
auch, klar.
Es ist so ein bisschen mindblowing, immer irgendwie. Die Leute, die haben einfach überhaupt keinen Sinn. Und also kann ich auch selber sagen, als ich Jugendliche war, ich bin zwar auf dem Hof aufgewachsen, aber ich hatte selber überhaupt keine Ahnung, wie aufwendig das alles ist. Und es hat mir selber ja auch irgendwie die Augen geöffnet, wozu immer, meine Güte, was braucht es für endlose Arbeitsschritte, bis man endlich mal eine gewaschene Möhre kaufen kann. So, also die wächst erstmal schon 3 Monate und da muss die x-mal gepflegt und getüdelt und gemacht werden und da sind ja ganz viele Schädlinge, die auch noch essen wollen. Also das ist schon viel Arbeit. Genau.
Total. Ich glaube, für Erwachsene ist es sowieso gut. Also zum einen habe ich so das Gefühl gehabt, entweder waren da Erwachsene, die schon ziemlich genau wussten, was da passiert. Ne?
Ja, die
eben
die
auch so
kommen
in der,
jedes Jahr und
in der Öko-Bubble
schon,
drin sind,
genau.
So in der Bio-Bubble drin sind und dann einfach auch ziemlich genau wissen. Ich meine, da sind ja auch dann Partner von euch. Ne? Ich weiß, das Apfelschiff war, kommt
genau,
wahrscheinlich
Korn,
auch immer noch.
Kornkraft
so. Ne? Und das sind ja auch alles Betriebe, die, sagen wir mal so, auf eurer Wellenlänge, also wo alle auf der gleichen Wellenlänge sind. Ne? Die ticken ja alle irgendwie gleich so. Also gibt die sich auskennen, aber es gibt eben auch welche, habe ich auch mal mitgekriegt, die dann so mitgeschleppt wurden. Ne? Also die vielleicht an das ist ja meistens so September, ne? oder?
Immer erstes
September-Wochenende. Erstes
September-Wochenende,
gut. Guck mal, mich gut erinnert. Die dann irgendwie vielleicht zu Besuch sind oder so und dann werden die mitgenommen. Ne? Und eigentlich sagte der eine auch, ey, ganz ehrlich, ich komme irgendwie aus Hamburger Speckgürtel so. Als sie gesagt, wir gehen ja auch ein Hoffest, habe ich auch gedacht, Mensch, können wir nicht an den Strand oder können wir nicht das und das so, ne? Und dann hat er das da gesehen so und sagte, Mensch, das ist super, das ist super. Weil eben auch, sag ich mal so, dieser Spirit auf dem Hof irgendwie liegt, finde ich so. Und weil es einfach total viele Sachen zu sehen gibt und eben, wie du schon sagst, da mal tatsächlich irgendwie die mit der Forke in die Erde und dann sehen, dass da unten Kartoffeln liegen und so, dass die rauskommen und dass es auch nicht so ganz leicht ist, die so da rauszuholen, dass sie alle ganz sind. Ne? Auch eben, was du eben sagtest, vielleicht hat, wenn eine Kartoffel mal einen kleinen Ditch hat, so, dass das ja nicht bedeutet, dass die Kartoffel minderwertig ist, sondern dass da es einfach nicht ausbleibt. Ne? Wenn man mit der Forke da rein geht, dann hat man vielleicht mal irgendwie eine erwischt. So, ne? Das ist glaube ich schon ganz gut. Aber die Hoffeste, die sind ja lange Tradition und da gehst du auch nicht von ab. Ne?
Nee, genau. Wir haben das erste Hoffest weil Corona nach dem Tod von meinem Vater, da haben wir keins gemacht. Auch da wären wir völlig überfordert gewesen.
Ja.
Deswegen war gut, dass Corona war, da mussten wir gar nichts rechtfertigen.
Ja.
Und dann im zweiten Jahr haben wir so ein kleines Hoffest gemacht. Da kamen vielleicht so 500, 600 Leute so zum Üben für uns. Weil mein Vater war so ein bisschen der gerade so an dem, die ganze Orga so, auch am Hoffest selbst, der hat ja so Treckerführung immer gemacht. Und so, das war irgendwie auch so doll auch sein Ding. Und dann in meinem dritten Jahr haben wir dann das erste große Hoffest gemacht mit knapp 1000 Gästen. Genau, das hat gut geklappt und genau, jetzt haben wir dieses Jahr ja wieder eins gemacht, auch wieder so erfolgreich. Genau, und was ich halt auch einfach mit diesem Hoffest und den Hofführungen so zeigen möchte, dass irgendwie, was ich auch so wahrnehme, dass die Leute diesen Hof als total ja, lebendigen Ort wahrnehmen, irgendwie so. Und das, wenn ich so drüber nachdenke, ist das irgendwie so? Also ich war heute bei einer Veranstaltung, ist da so ein Parkplatz mit so Bäumen und alles so gerade und irgendwie gepflegt und irgendwie, bei uns ist es, also weiß nicht, es war einfach so ein Ort, wo ich denke, ja, das, da fehlt irgendwie so, das Leben irgendwie, dieses Wuselige und wir haben zum Beispiel auch bei uns, wenn man auf den Hof kommt, ist da gleich die Werkstatt, da ist immer jemand am Schrauben, dann ist da irgendwie so das Büro auch direkt am Hofplatz und so unsere Gemüsewaschhalle und dann ist da gleich das Gewächshaus und überall irgendwie was, es rödelt jemand so. Und das ist irgendwie so, so belebt bei uns und das liebe ich irgendwie so. Und das ist irgendwie so ein bisschen, auch manchmal ist es da viele Sachen, es ist auch so provisorisch und das ist so was Lebendiges. Das ist nicht alles so quadratisch und geleckt und alles ist so perfekt. Dafür hätten wir auch das Geld gar nicht. Nee. Aber das macht es irgendwie für viele Menschen auch so sympathisch und die fühlen sich wohl, dieses bisschen dieses Lebenskünstlerische irgendwie.
Ja, es ist schon irgendwie so ein bisschen, nicht getrickst ist das falsche Wort, aber so ein bisschen auch, wie soll ich sagen, manchmal ohne Netz und doppelten Boden so. Ja, man sucht einfach Lösungen.
Genau.
Und was ich dir sagen kann, ist, ich habe vor Jahren mal Freunde von weiter weg auch mit auf das Hoffest genommen, so, die hatten dann auch kleine Kinder und ich sag mal so, wenn man von der Landstraße dann abfährt und dann so diese kleinen Straßen da durchfährt und dann ist euer Hof, der ist ja auch am Ende der Straße.
Ja, man findet den eigentlich
so,
nicht.
Da ist ja nichts mehr. Ne?
Genau.
So. Und der sagte, als ich hier von der Landstraße runtergefahren bin und dann durch die Straßen durch, das war wie Bullabü.
Ja, genau. Ne?
Also
ja,
das ist wirklich eine, wenn man selber so ein bisschen die Stimmung mitbringt und wenn andere Sachen mitspielen, das Wetter und so weiter, dann ist man da echt in einer anderen Welt.
Ja,
das muss man schon so sagen.
Ja, und ich halte mich da 24/7 auf.
Wie geil.
Ja. Genau, und was ich auch immer gerne beim Hoffest erzähle, ich mache jetzt diese Treckerführungen oder Treckerfahrten und dann immer mal halte ich an und erzähle den Gästen ein bisschen was, das mache ich weiter, so wie mein Vater das gemacht hat. Und was ich jetzt seit 2 Jahren gerne so ein bisschen erzähle, dass also das, was wir da machen, kann ja nur stattfinden, das machen wir nicht aus, also irgendwie auch, weil es uns Spaß bringt, weil das irgendwie unser Herz erfüllt, aber das können wir nur machen, weil hier in Eckernförde Menschen sind, die kommen zu unserem Marktstand. Nur deswegen. Also das ist super, super wichtig zu sagen. Es ist, also wir sind davon abhängig, dass da regelmäßig Leute zu unserem Markt kommen und das kaufen. Ich mache ganz viel in meiner Freizeit. Das ist klar und das mache ich auch gerne. Aber auch ich und meine Mitarbeiter müssen davon irgendwie leben. Und das geht nur, wenn diese Kunden regelmäßig kommen, egal ob es Wirtschaftskrise ist oder nicht. Weil also unser Hof ist nicht so aufgestellt, dass wir da endlose Krisen abpuffern können. Das ist in der Landwirtschaft einfach nicht so. Ne?
Das ist aber auch in allen anderen Bereichen nicht so.
Das ist auch in vielen anderen Bereichen nicht so. Das ist ein dünnes Eis. Und das finde ich einfach nochmal ganz wichtig zu sagen. Und ich bin da unglaublich dankbar, dass es Menschen gibt, denen das wichtig ist. Die das genießen, zu unserem Hoffest zu kommen und sich freuen und dieses Paradies, was da ist, auch einen Tag im Jahr irgendwie miterleben können und da irgendwie da auch ganz viel Kraft hinsenden und sowas Positives irgendwie, ne? Und das stärkt uns alle und auch meine Mitarbeiter total. Die haben so Bock auf das Hoffest, das ist ganz toll. Und das ist alles extra Arbeit und am Sonntag und kein Wochenende und alle sind total platt nach diesem Hoffest, aber alle haben voll Bock. Und das ist für die einfach auch so ein Antrieb, ne, sowas überhaupt leisten zu können und diese endlosen Überstunden und so.
Ja.
Das ist wichtig und ich finde das toll, dass wir dieses Paradies da auch irgendwie zeigen können. Und zeigen können, was die Kunden durch diesen Einkauf regelmäßig auch bewirken. Ne? Also das hat eine Riesenwirkung. Genau, und das ist halt nicht nur unser Paradies, irgendwie von mir und meinen Mitarbeitern oder von meiner Familie, sondern das soll für alle da sein. Deswegen möchte ich so vieles irgendwie geht, die Türen öffnen und alle einladen. So, weil irgendwie ausgefegte Agrarlandschaft ist ja in Schleswig-Holstein schon auch so viel Wald und Blümchen und Lebendigkeit haben wir hier nicht, sondern das möchte ich gerne, dass das andere auch Nutzen von diesem schönen Ort haben. So. Bitte, bitte kommt alle vorbei.
Ich glaube, dass hier in Eckernförde, das hat sich ja in unterschiedlichen Bereichen gezeigt, dass hier schon ein relativ guter, starker, solidarischer Zusammenhalt zwischen den Menschen ist. Ne? Also wenn man mal so die letzten Jahre Revue passieren lässt, ich aus eigener Wahrnehmung kann sagen, das, was während Corona hier passiert ist, was Leute da unternommen haben, um sich gegenseitig zu helfen, um zu unterstützen, um auch Perspektiven zu zeigen, so, das war schon super. Und wenn ich ein Jahr zurückdenke, als das Hochwasser, als die Sturmflut hier war, gerade hier in der Stadt, ich weiß nicht, nicht, wie es bei euch war, war gar nichts wahrscheinlich oben auf dem Berg. Ne? Das hat einfach auch nochmal gezeigt, dass hier ganz, ganz viel Gemeinschaftsgefühl herrscht so, ne? Und ich glaube, dass man darauf auch total gut aufbauen kann und dass die Leute auch wissen, dass sowas wie bei euch nur funktionieren kann, wenn man da eben nicht nur sagt, es ist schön, sondern eben auch versucht, an welcher Stelle kann ich meinen Beitrag irgendwie leisten.
Also das haben wir tatsächlich auch gemerkt, weil wir hatten jetzt ja nach Corona oder nach dem Ukraine-Krieg 2 Jahre, die liefen schlecht für uns. Zurückhaltendes Kaufverhalten, dann zusätzlich noch wahnsinnige Unwetterkatastrophen, irgendwie Hitzewellen vorletztes Jahr, dann letztes Jahr dieser extreme Frost Ende November. Wir hatten noch richtig viel Gemüse auf den Feldern und davon ist sehr, sehr, sehr viel verfroren. Und das ist unsere wichtige Wintereinnahme. Genau, und dann haben wir gedacht, okay.
Was geht jetzt?
Also ein drittes Jahr, dann gibt's uns nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, okay. Viele Kunden, denen ist Gussholz sehr wichtig. Also wir wollen sie mindestens informieren darüber und wir wollen sie auch einladen, irgendwas tun zu können. Und dann hatten wir zum Beispiel eine Aktion, letzten Winter so eine unterstützende Aktion. Also man konnte zum Beispiel bei uns 1.000 Euro Gutscheine kaufen und die dann abfuttern. Werden wir tatsächlich auch wahrscheinlich diesen Winter nochmal anbieten, weil es gibt viele, die fanden das irgendwie total toll. Genau, und da gab es auch die Möglichkeit, uns einfach was zu spenden oder Patenschaften zu machen. Und da kam tatsächlich so viel zusammen, dass wir im Frühling keinen Kredit aufnehmen mussten. Weil es ist in der Landwirtschaft ja immer so, im Frühling hast du einen wahnsinnigen Vorschuss. Wir müssen ganz viel teures Saatgut kaufen, verschiedene Betriebsmittel kaufen und haben unglaublich hohe Personalkosten, aber ernten nichts. Die Ernte fängt erst im Mai, Juni, Juli an. Da kommen erst die Einnahmen. Und dieses Frühjahr muss man irgendwie überbrücken. Und da hatten wir Angst, dass wir zur Bank gehen müssen. Das muss ja nicht sein, wenn man treue Kunden hat, die einem irgendwie nahestehen. Und die sagen, nee, Gussholz ist irgendwie mein Herzenshof. So, den will ich unterstützen. Und das hat geklappt. Von wegen hier Zusammenhalt in Eckernförde, ne?
Das ist super. Genau. Jetzt wollen wir einmal noch mal ganz kurz in die Zukunft gucken, ne? Wie stellst du dir euren Marktstand, sagen wir mal, in 10 Jahren vor? Hast du da eine Vision, wie du, ob sich da was verändert hat oder ob es so ist wie jetzt? Ob andere Gemüse, Fruchtsorten oder irgendwie sowas? Oder sagst du, das ist noch so weit weg, da muss ich gucken, wie ich jetzt die nächsten Jahre Schritt für Schritt hinkriege?
Ich glaube, ich liebe unseren Marktstand.
Ja.
Also ich glaube, da ist noch viel möglich. Also ich würde total gerne unsere Rezeptblätter mal überholen irgendwie. Und ich hätte auch schon noch Lust, mit den Kunden ein bisschen vielleicht mehr über den Hof zu informieren, über den Marktstand. So, und ich würde mir auch in Zukunft wünschen, dass ich selber mehr Kapazitäten habe, da mitzuverkaufen.
Ja.
Also es war einfach so, nach dem Tod von meinem Vater, wir haben relativ gute Marktleiter, die es einfach ziemlich gut alleine hinkriegen. Und da war einfach für mich kein Bedarf, irgendwie unser Wochenmarktverkauf aufrechtzuerhalten. Mein Vater hat auf dem Betrieb selber eine riesen Lücke gerissen. Und die musste ich eigentlich erstmal flicken. Genau, habe ich ein Kind gekriegt, war zur Meisterschule und so weiter. Also bin ja selber ja auch so ein bisschen, musste ich ein bisschen kürzer treten teilweise. Genau, und dann haben wir diese solidarische Landwirtschaft gegründet und da ganz viel Energie reingegeben. Und ich würde mir schon wünschen, so in den nächsten Jahren, dass ich merke, okay, dieser Betrieb zu Hause läuft und ich kann mich auch mal einen Tag auf den Markt stellen und selber irgendwie mit den Kunden Kontakt aufnehmen, was ich sehr gerne mag. Und irgendwie auch dann Geschichten erzählen von zu Hause. Ja. So, ne? Also das mache ich schon auch gerne. So,
ja.
Und
es gab ja auch früher mal, ich weiß gar nicht, wie das hieß, Markttreff oder irgendwie sowas, ihr eben, dein Vater und euer Stand und dann eben auch noch so 2, 3 andere an einem Tag, ich weiß gar nicht, das war glaube ich im Spätsommer, da so eine Art Fest gemacht haben, wo die Produkte, die auf dem Markt angeboten worden sind, von Köchen oder von einer Köchin, das war damals eine Köchin, die hat das dann zubereitet so und dann kam noch Kornkraft dazu und hat das auch irgendwie noch so ein bisschen abgerundet und so. Und das war einfach so ein Tag, so ein Fest, wo man da hingehen konnte und wo man essen konnte und eben auch Geschichten hören konnte, wenn man wollte. So, ne? Das war ganz niedlich. Ja. Ach, du hast so viele Ideen, da kommt schon irgendwie was Gutes.
Ja.
Da kommt was Gutes.
Also, es gibt, glaube ich, an unserem Marktstand in Eggenfeld ist gar nicht großartig was zu feiern, aber der Hof hat natürlich ganz viel Potenzial. Mhm. Und zwar haben wir jetzt zum Beispiel, wir hatten seit Anfang an einen kleinen Hofladen bei uns, so ein bisschen in so einem dunklen Kämmerlein, sage ich mal ganz blöd. Und letzten Winter stand irgendwie an, ach, wir müssen es eigentlich renovieren. Für den Frühling, Neueröffnung. Und dann, das geht eigentlich, müssen wir hier ausziehen aus diesem Kämmerlein. Und dann haben wir auf dem Hofplatz eine Autogarage und haben gesagt, komm, das ist jetzt der neue Hofladen. Ein bisschen so einen netten Vorbau gemacht, ein bisschen aus Holz, ein bisschen Tische, Bänke davor gestellt und ein bisschen nett. Jetzt haben wir auch noch so einen Weg gepflastert und irgendwie, ja, und dann haben wir auch Glück, eine ganz tolle Auszubildende, die den gerade macht, immer freitags, die auch einfach super ist. Ja, es läuft da viel besser, es ist viel einladender, man findet den besser, wir haben ein bisschen neue Beschilderung auch gemacht. Und ich glaube, da wäre natürlich noch viel, viel mehr Potenzial. Muss man alles schaffen. So,
kleine Schritte.
Wir haben erstmal gemerkt, okay, dieser Hofladen ein bisschen zugänglicher mit einer kleinen Sitzecke mit Kaffee und Keksen und so. Natürlich würden die Leute auch alle gerne einen Erdbeerkuchen essen dann und die würden auch ein Eis nehmen und auch alle anderen Getränke und so weiter. Und man könnte auch noch einen richtig vernünftigen Hofladen mit mindestens Produkten von den anderen Kollegen aus der Region machen oder mit Vollsortiment oder so. Genau. Das schwebte auch schon meinen Eltern lange vor, aber natürlich wohnen wir alle auf dem Hof auch.
Ja.
Und irgendwie Samstag ist so ein Haupteinkaufstag und man könnte auch Sonntag aufmachen, aber ich brauche irgendwo Wochenende. Ich arbeite schon 7 Tage die Woche und am Wochenende zwar nicht einen vollen Tag, aber ständig ist irgendwas. Und wenn da auch noch so ein Hofladen rotiert mit Hofcafé und so, das schaffe ich irgendwie nicht. Genau, aber vielleicht ist irgendwie jetzt dieser neue Hofladen mit kleiner Sitzecke und ein bisschen Plätzchen essen irgendwie so erstmal eine Alternative davon. Und vielleicht macht man sowas auch nur zur Erdbeersaison, irgendwie so 6 Wochen im Jahr, wo man sagt, okay, komm, lass sie alle kommen.
Und wenn dir das nicht auf den Kopf geht, ne?
Ja.
Obsthof Stubbe ist ja noch frei.
Genau, ich glaube, das ist jetzt geschlossen, kann das sein?
Das ist geschlossen, genau.
War auch irgendwie, die Leute haben das geliebt und Kaffee Grünlund hat ja schließen müssen. Und da hat man ja auch gemerkt, die Leute sind da so gern hingegangen, ich selber auch. Also deswegen, also die Leute, jetzt fehlt das alles, ne? Die würden wahrscheinlich uns die Tür einrennen, wenn wir sowas eröffnen würden. Naja, mal gucken.
Ach, warte erstmal.
Genau, also da wäre eigentlich viel Potenzial.
Irgendwie. Ja, Potenzial gibt es an allen Ecken und Enden, aber macht nur so viel, wie du auch schaffen kannst.
Genau, eben.
Ne? Ja. Nina, wenn ich auf die Uhr gucke, wir quasseln und quasseln und quasseln. Danke für die vielen Einblicke. Danke für deine Offenheit. Und danke auch, dass du die Dinge so geschildert hast, wie sie sind. So. Und nicht irgendwie rumeierst oder da versuchst, irgendwas zu beschönigen. Ich glaube, das macht es eben auch aus, ne? Diese Authentizität und das, wofür eben der Hof und alles, was drumherum war in der Tradition und auch jetzt so steht. Ich glaube, das verkörperst du total gut und da kannst du dich sehr gut auf dein Bauchgefühl verlassen. Vielen, vielen Dank. Und ich für mich halt einfach auch mal so fest, dass wir uns immer mal so die Frage stellen sollten, was alles so passiert ist, bis der Apfel, die Möhre, der Rosenkohl bei uns auf dem Teller gelandet ist. Was da alles so für Schritte irgendwie passiert sind. Und da fällt mir natürlich auch ein, also du draußen am Empfangsgerät, kannst dir ja auch gleich mal die Frage stellen, was alles so passiert, bis du diesen Podcast gehört hast oder hören kannst.
Da bin ich natürlich völlig naiv.
Da kommt ja auch einiges zusammen. Ja. So, es geht mir nur darum, so die Parallele, es fällt ja nicht alles irgendwie so vom Himmel, sondern da sind ja viele fleißige Menschen, die irgendwie rumfummeln, damit die Sachen so funktionieren, wie sie funktionieren. Und ist es einfach schön, wenn die Menschen Lust haben und vielleicht auch die Möglichkeiten haben, solche Sachen zu unterstützen. So, ne? Und genauso wie ihr eure Unterstützungsmöglichkeiten da aufgezeigt habt, hättest du auch die Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen. Alles, was man dafür machen muss, findest du auf der Homepage www.ikerne-podcast.de und da sind Möglichkeiten, wie man einfach durch einen Klick auch eine Unterstützung für mich leisten könnte. Natürlich Gibt es die Unterstützungsmöglichkeiten bei euch auf der Website? Du hast sie ja vielschichtig schon angeboten bzw. Erzählt. Ich verlinke das natürlich auch alles und muss sagen, dass es für mich wieder mal ein ganz anderes Gespräch war, als ich erwartet hatte. So, ne? Weil ich habe mir natürlich auch hier meine Notizen gemacht und da sind so zwei, drei Sachen irgendwie, die hatte ich mir so ausgedacht und da sind wir gar nicht gelandet, weil die anderen Sachen viel spannender waren. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Total gerne, ja. Total gerne. Ja, und ich bedanke mich auch bei dir fürs Zuhören. Wünsche eine schöne Zeit, bleib stabil und dann bis ganz, ganz bald zur nächsten Folge vom IKERNE Podcast.
Ja.
Tschüss.
Tschüss, Holger.
Tschüss.